Am Dienstag, jetzt schon wieder in die Zukunft gesehen, aber Sie werden gleich merken, es ist ein extremer Sprung in die Vergangenheit. Am Dienstag finden ja in Berlin zum 5. Mal bereits die deutschen Games-Tage statt. Im Gegensatz zur Kölner Gamescom steht bei den Games-Tagen weniger das Zocken im Vordergrund, sondern hier treffen sich Entwickler, Investoren, Vertreter der Medienindustrie. Außerdem wird ja im Rahmen der Games-Tage dann auch am 24. April der Deutsche Computerspielpreis vergeben. Denn man kann sagen, Computerspiele sind Kulturgut. Mittlerweile werden Computerspiele ja auch in Feuilletons besprochen. Und bei so einem Blockbuster-Spiel wie dem neuen Teil der Lara Croft-Reihe geht man von Entwicklungskosten von ca. 100 Millionen Dollar aus. Das ist ungefähr so viel wie der Film Cloud Atlas, der bislang teuerste deutsche Spielfilm überhaupt gekostet hat. Wenn man sich so an die Anfänge der Computerspiele in Deutschland erinnert, ich kann mich leider nur DDR-mäßig erinnern, mit einem KC85, dann hätte man das damals in den 80er Jahren kaum für möglich gehalten. Vor der Sendung sprach ich mit dem Allround-Medienjournalisten und Computerfreak Johannes Fischer und fragte ihn, ob er denn mit seinen ersten Computerspielen oder mit welcher Hardware eigentlich er gezockt habe.
Oh, die ersten Computerspiele, das waren so Videospielautomaten im Urlaub, so Mitte der 80er Jahre in Italien, da dann wirklich Mutter um die letzte Lire angebettelt. Dann später der Commodore Amiga bei Verwandten und dann hatte ich auch Anfang der 90er so kurze Zeit auch einen C64.
Und das ist auch ein gutes Stichwort, Johannes, und darüber will ich ja eigentlich mit dir reden, denn dieser C64-Computer von Commodore, der wurde ja auch im letzten Jahr, glaube ich, 30 Jahre alt und der hat dann auch einen ganz großen Einfluss auf die Entwicklung der Computerspiele überhaupt gehabt.
Auf jeden Fall, also es gab eigentlich keinen Computer, für den es damals so zwischen 1982 und 1994 so viele Spiele gab wie für den C64. Also es war ein sehr, sehr stark verbreiteter Computer. Abmahnungen gab es damals übrigens noch keine, also wurde wie verrückt schwarz kopiert und das war auch so der Grund, warum von diesem C64-Computer in 12 Jahren 12 Millionen Exemplare verkauft wurden. Und weil dieser C64 so beliebt war, war er natürlich auch für Computerspiele sehr attraktiv. Ich habe mich darüber mal mit dem Spielejournalisten Anatol Locker unterhalten und der meint auch, Computerspiele gab es zwar schon vorher, aber der C64 spielte bei der Entwicklung der Spiele schon eine ganz gewaltige Rolle.
Der C64 war allerdings der erste, bei dem man sagen konnte, hey, hier passiert etwas. Und zwar wurde da einfach ein neues Medium quasi neu entdeckt. Ich meine, da wurden Spielegenres festgelegt, die heute einfach noch in Ehren gemauert sind. Also was muss in einem Strategiespiel funktionieren? Wie sieht ein Plattformspiel aus? Und es war die Maschine, die du dir als Jugendlicher gerade noch leisten konntest.
Das Interessante an Anatol Locker ist ja auch, dass er zu den Pionieren des Computerspieljournalismus in Deutschland gehört. Also der hat so ab Mitte der 80er Jahre dann für den Spieleteil der Zeitschrift Happy Computer geschrieben und war dann auch ab 1988 dann bei der Powerplay dabei, einer der ersten Zeitschriften speziell für Computerspiele in Deutschland. Und man kann schon sagen, dass Anatol Locker über den C64 auch schon so zum Journalismus gefunden hat.
Vielleicht kannst du uns ja nochmal kurz aufklären, also besonders für die nachwachsende Generation, für die jetzt möglicherweise überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Was war das denn für ein Computer überhaupt? Also dieser C64, wie sah der aus? Wie funktionierte der?
Also der C64 war lange Zeit sowas wie der Heimcomputer überhaupt. Also gerade vor allem bei Jugendlichen wegen den Spielen sehr beliebt. Der wurde hergestellt in der Zeit von 1982 bis 1994 von der US-Firma Commodore. Die hat auch bis zum Schluss wirklich den Großteil ihres Geldes mit dem Commodore C64 verdient. Und den gab es übrigens sowohl in Westdeutschland als auch in Ostdeutschland zu kaufen. Also den konnte man auch schon in den 80er Jahren ganz regulär im Intershop in Ost-Berlin kaufen. Und so sein Spitzname war Brotkasten, weil der eben wirklich so aussah. Also der Computer bestand aus einem Gehäuse, wo eben alles drin war. Da war die Tastatur drin, da war ein Arbeitsspeicher von 64 Kilobyte drin, deswegen auch C64. Da war eine Grafikkarte drin, Soundkarte, Prozessor mit circa 1 Megahertz und den hat man dann eben an den Monitor angeschlossen oder einfach auch an den Fernseher. Die ersten Programme auf dem C64, die liefen anfangs auf der sogenannten Datasette. Das war eigentlich nur ein ganz normales Kassettenlaufwerk für Musikkassetten und auf diesen Kassetten waren dann eben Programme abgespeichert. Später gab es dann auch dieses 1541 Diskettenlaufwerk, also für die sogenannten Floppy Disks. Das waren so diese wabbeligen 5¼-Zoll Disketten und das Besondere am C64 war schon der Preis. Es hat angefangen 1982 bei 1500 D-Mark. Der Preis ging aber relativ schnell schnell runter, weil Commodore auch eine eigene Chipfabrik hatte und dadurch der C64 immer billiger wurde.
Ja, und beim KC85 weiß ich, also es gab ihn vornehmlich in Computerkabinetten von Schulen und Hochschulen, weniger als Privatbesitz. Die Dinger waren dann doch eben ganz schön teuer. Aber das Interessante am C64 ist ja, dass er bis heute eine große Fangemeinde hat. Also mein erster überhaupt Personalcomputer, das war einer von Schneider. Insofern kann ich das sagen, weil ich glaube, die Firma stellt keine mehr her. Der ist natürlich längst auf dem Schrott. Aber woran liegt das, dass der C64 so ja geradezu verehrt wird?
Also der C64 ist ein sehr robuster Computer und auch ein sehr einfacher Computer. Man kann das Ding aufschrauben, kann selber dran rumbasteln. Und weil sich der C64 auch in den letzten 30 Jahren nicht verändert hat, reizt es Programmierer und Hacker offenbar besonders, aus diesem alten Brotkasten eben noch das Maximale rauszuholen. Also nur mal so ein paar Beispiele. Für diesen 30 Jahre alten Computer gibt es mittlerweile Festplatten, es gibt sogar Internetbrowser, es gibt sogar einen Twitter-Client, also um über dem C64 dann Twitter-Nachrichten abzuschicken. Das macht natürlich nicht so wahnsinnig viel Sinn, mit dem C64 durchs Internet zu surfen, aber rein technisch geht das. Michael Stahl zum Beispiel, das ist ein Hacker und Programmierer aus San Francisco, und der hat auch eben über den C64 mit dem Programmieren angefangen und der kennt diesen C64-Computer wirklich in- und auswendig. Ich habe vor einiger Zeit ein Skype-Interview mit ihm geführt und ihn dann auch gefragt, was so ein Profi wie ihn eigentlich an so einer alten Kiste reizt.
Wieso hängt man am C64? Wieso bleibt man da hängen? Ja, es hat wahrscheinlich sehr mit Langlebigkeit zu tun. Es geht schon, ja, um die sportliche Herausforderung, dass man mit Hardware, die eigentlich aus einer ganz anderen Generation stammt, eigentlich immer noch sinnvoll sein kann und dass dieses Wettrüsten von Hardware, immer schnellere Computer, immer schnellere Tablets, dass das für viele Anwendungen gar nicht notwendig ist. Auch wenn es jetzt schon 30 Jahre sind, man findet immer noch neue Sachen, wo man sich letztes Jahr vielleicht noch nicht gedacht hätte, dass das möglich wäre auf der Hardware.
Und Michael Stahl sagt da was ganz Entscheidendes. Es geht dabei nicht nur um Retro-Charme und Nostalgie, sondern wirklich darum herauszufinden, wo die Grenzen von so einer Rechenmaschine liegen. Das geht heute einfach nicht mehr, weil die Produktzyklen bei Computern und Konsolen und Smartphones so kurz sind, dass eigentlich schon das nächste Gerät auf den Markt kommt, bevor das alte Gerät technisch ausgereizt ist. Michael Stahl wird übrigens auch am 14. Mai in Berlin sein und wird da zu Gast sein bei einer Vortragsreihe an der Humboldt-Universität und wird da über den C64 sprechen und die wurde von Stefan Höltgen ausgearbeitet und den habe ich mal gefragt, worum es eigentlich bei diesem ganzen Rumgelöte und Rumgehacke auf so alten Computern eigentlich geht.
Die Tatsache, dass das dort gemacht wird, beim Chaos Computer Club und auch bei einigen anderen Initiativen, zeigt schon, dass es um mehr geht als nur eine historische Aufarbeitung, sondern dass man sich diesen Medien gegenüber anders halten kann und dass man am C64 etwas lernt, das man auch auf andere Geräte übertragen soll. Also, dass Programmieren eine Art von Respektlosigkeit ist, eine Respektlosigkeit gegenüber Medien, die wir auch auf alle anderen Medien anwenden müssen. Weil die Grenzen, die uns die Moral, die uns die Juristik, die uns die Wirtschaftswissenschaften, die Ökonomen setzen, im Prinzip auch Beschränkungen des Wissens darstellen.
Und diese Respektlosigkeit, von der Stefan Höltgen da gerade erzählt hat, die ist, glaube ich, sehr zentral. Also, dass Computer eben nicht nur Produkte sind, die man kauft, sondern das sind auch Maschinen, die man beherrscht und auch bedienen und eben auch programmieren kann. Versuch mal sowas wie dein Smartphone aufzuschrauben und umzubauen. Das ist für Laien völlig unmöglich. Und du sollst es ja auch gar nicht machen. Du sollst als Konsument das Gerät so nutzen, wie der Hersteller es dir vorschreibt. Und mit dem Computer wie dem C64 ist es natürlich was völlig anderes. Den kann man aufschrauben, da kann man auch mal was selber löten und da kann man auch relativ einfach programmieren. Und damit komme ich jetzt nochmal zurück zum Anfang unseres Gesprächs, als wir über die Games-Tage und die Computerspiele gesprochen haben. Denn Computer sind eben so ein zentrales und wichtiges Unterhaltungsgerät geworden. Das Problem ist aber, dass eigentlich immer weniger verstehen, wie Computer tatsächlich funktionieren. Also wer nichts anderes kennt außer PlayStation, Windows und iPhone, der denkt auch nicht darüber nach, was Hardware eigentlich ist oder was Programmierung eigentlich macht. Und ich würde zum Beispiel schon ganz gerne wissen, ob mein Handy Ortungsdaten abspeichert und ob und wie diese ausgelesen werden und wie ich das vielleicht auch dann verhindern kann. Und wenn den Nutzern die zentrale Erfahrung abhanden kommt, dass Computer letztlich auch nur Maschinen sind, die man steuern und programmieren und eben auch verändern kann, dann setzen sich die Konsumenten auch immer stärker damit den Unternehmen aus, die diese Computer und Programme entwickeln. Und das ist dann auch der Grund, warum Computer wie der C64 dann zum Beispiel an der Humboldt-Universität eingesetzt werden, um angehenden Medienwissenschaftlern so ein Gefühl davon zu vermitteln, dass man sowas wie Programme auch selber schreiben kann.
Johannes Fischer erinnerte an diesen legendären Computer von Commodore C64.